Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin natürlich ich, der Justin Hombach, mein lieber Podcast-Kollege, der...
Fabian Ratzak. Servus, Justin.
Fabian Ratzak. Und heute wieder zu Gast, um das letzte Gespräch nochmal aufzugreifen und weiterzuführen, weil wir das leider aus Zeitgründen erstmal beenden mussten. Aber hier kommt Teil 2 über das Leben als Komponist und Komponieren, natürlich der Florian dabei. Hallo Florian.
Hallo, schön wieder da zu sein.
Ich glaube, ich habe mich gerade in dem Satz so sehr verschachtelt, ich weiß gar nicht, ob das Sinn ergeben hat bei der Begrüßung von Florian, aber egal. Verschachtelt wie ein Orchesterstück reden wir heute weiter über klassische Musik oder vor allem über Komponieren und so ein bisschen das Dasein als Komponist in der aktuellen, modernen, klassischen Musik. Da fällt mir direkt doch mal eine Frage ein für dich, Florian, die wir so ein bisschen anknüpfen können. Wir haben zwar noch viele Fragen auch in unserem Katalog von letztem Mal, aber wo wir über das gerade über Klassik gesprochen haben, was bedeutet eigentlich für dich das Wort Klassik? Wie definierst du das? Ich meine, das ist, glaube ich, sehr weit rausgefächert. Was ist so deine Definition von Klassik?
Es ist eine hochinteressante Frage. Und diese Frage ist sehr ähnlich, irgendwie, wenn man jetzt fragen würde, was ist Metal oder was ist Malerei? Also es ist für mich vor allem, also es sind zwei Dinge. Eins ist eine technische Definition, dass es zum großen Teil akustische Musik ist, die vor allem auf Live-Musik ausgelegt ist und die basiert auf einer mittlerweile ungefähr 1000 Jahre alten Tradition, die sich langsam entwickelt hat und die westliche Musik zu dem gemacht hat, was sie ist, nämlich eine mehrstimmige Musik mit komplexer Harmonik, die sich über ein paar Jahrhunderte sehr organisch entwickelt hat und wo es im 20. Jahrhundert eine Art Big Bang gab, wo sich 1000 verschiedene Türen in bis dato unbekannte Welten aufgetan haben. Deswegen trenne ich das Genre Klassik ein bisschen in meinem Kopf, also so jetzt, nach außen hin in die alte Klassik und die neue Klassik. Und ich glaube, das war schon immer so, dass die zeitgenössischen Komponisten jeder Epoche sich zwar bewusst sind, dass das, was sie machen, fußt auf dem, was vor ihnen kam. Also sprich, die Ästhetik der Wiener Klassik ergibt sich aus der Barockmusik, die vorher da war, und auch einer notwendigen Gegenreaktion darauf. Also das heißt, man kann das nicht wirklich trennen aus dem Kontext, aber aus meiner Erfahrung, wer zu welchen Konzerten geht und welche der vielen verschiedenen klassischen Musiker eher das Alte bevorzugen oder eher das Neue bevorzugen, da sehe ich eine relativ klare Trennung. Also natürlich gibt es viele Musiker, die beides machen, es gibt viele Dirigenten, viele Orchester und so weiter, die sowohl das eine als auch das andere bedienen, aber aus meiner Praxis kann ich sagen, dass die Leute, von denen es sehr viele gibt hier in Holland, die wirklich fantastische zeitgenössische Musiker sind, die können zwar auch Beethoven spielen natürlich, weil da kommen sie her, das ist sozusagen irgendwie, das sind die Roots ein bisschen, aber viele von denen sind wirklich auch echte Liebhaber der neuen Klassik und der Innovation. Und ich glaube, da läuft irgendwie ein bisschen diese ungeschriebene Trennungslinie zwischen Leuten, die halt vor allem das Alte lieben, wo auch nichts falsch dran ist, und den Leuten, denen es halt irgendwie um das Abenteuer geht. Und natürlich sehe ich mich selber auch, also ich muss mich ja selber auch platzieren, und das ist dann schon wieder etwas komplexer, weil als Hörer, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, finde ich vor allem die neueren Sachen interessant, weil die eben auch mehr Verbindung haben zu der anderen Musik, die ich immer geliebt habe, und dann kann man halt auch von Slayer und Morbid Angel sprechen, die der zeitgenössischen Klassik sehr viel näher verwandt sind als jetzt irgendwie Mozart und Beethoven. Also das ist einfach auch eine Geschmackssache, aber ich sehe da schon den Bedarf, das irgendwie ein bisschen voneinander zu trennen, weil man wird immer, also von Leuten, die mit Klassik nichts zu tun haben, denen muss man dann erklären, was man eigentlich macht. Und wenn sie wirklich überhaupt kein Interesse an Klassik haben, dann kann man sagen, ja, so wie Beethoven, aber halt heute. Und das ist ein Punkt, der mir eigentlich auch sehr am Herzen liegt, wenn ich drüber spreche, wie ich mich selber denn eigentlich da sehe, in der Klassik. Und zwar war es nach dem Zweiten Weltkrieg so, dass es auch in der Musik eine Art Stunde Null gab. Die Avantgarde aus der Zeit, und dann spreche ich vor allem von den 50er und 60er Jahren und Komponisten wie Boulez, Nono, Stockhausen und dann später auch mit anderer Musik Leute wie John Cage und so weiter, die haben eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen, sie wollen von vorne anfangen, weil... Also da kam es dann zu so absurden Aussagen wie, dass irgendwie, weil halt gerade Krieg war und im Krieg irgendwie zu Marschmusik irgendwelche Leute umgebracht werden, wollten sie nicht, dass die neue Musik, die nach dem Krieg entsteht, irgendwie quasi die gleichen Gut-Feelings bedient und haben versucht sozusagen echt einen Cut zu machen und zu sagen, okay, lass uns vermeiden, Musik weiterhin so zu schreiben, wie es immer getan wurde, sondern lass uns versuchen, eine vollkommen neue Musik und ein neues Wahrnehmen dieser Musik zu erschaffen. Das ist heldenhaft und sehr, sehr schwierig. Es kamen auch wirklich fantastische Sachen dabei raus, aber es kamen auch wirklich also musikalisch vollkommen schreckliche Sachen dabei raus. Und wenn du zeitgenössische Komposition studierst, dann befasst du dich vor allem mit der Musik des 20. Jahrhunderts und jetzt natürlich auch des 21. Jahrhunderts. Sprich, der Fokus liegt ganz klar auf den neuen Dingen, weil man sozusagen angehalten wird, die alten klassischen Stile, also die klassischen Stile, wenn ihr mir diese Formulierung vergebt, dass man das in seinen Musiktheoriestunden irgendwie lernt. Und ja, in den ersten Nachkriegsgenerationen gab es also ein starkes Bedürfnis, sich sozusagen zu distanzieren von dem, was die Klassik immer gewesen ist. Spul vor in der Zeit zu meiner Generation und man sieht, dass wir jetzt irgendwie, die wir nicht mehr aus dieser Zeit sind und ein eigentlich sehr viel breiteres Verständnis von Musik haben oder einen breiteren Musikgeschmack haben, einfach von dem her, wer wir sind und wie die Welt ist und dass es auch so einen unfassbaren Reichtum gibt an Musik in unserer Zeit. Da habe ich mich oft dagegen gewehrt, dass ich als zeitgenössischer Komponist automatisch in die gleiche Schublade gesteckt werde wie die Nachkriegskomponisten und das sozusagen irgendwie auch unausgesprochen irgendwie von einem erwartet wird anscheinend, dass man aus dem gleichen Ansatz raus Musik macht. Sprich, das krampfhafte Vermeiden irgendeines Bezuges zu dem, was quasi vor den Weltkriegen in der Musik irgendwie stattgefunden hat. Und trotz allem, was ich gerade gesagt habe und dass ich... dass ich immer auf der Seite der Innovation war und dass ich auch mit viel älterer Klassik, also dass es da viel gibt, womit ich eigentlich gar nichts anfangen kann, habe ich mich als Komponist innerhalb meiner eigenen Szene trotzdem eigentlich immer dagegen gewehrt, dass ich quasi alles, was vor, was weiß ich, 1945 geschrieben wurde, dass ich das sozusagen ablehnen muss, dass das von mir erwartet wird. Und ich habe auch im Studium immer noch, also ich weiß noch, ich kam mal mit einem Stück, das war halt Tempo 120, 4 Viertel und relativ 4 to the floor straight irgendwie. Auf dieses Stück bin ich nach wie vor sehr stolz, aber das wurde echt mir erstmal nicht im Dank abgenommen, weil halt irgendwie so quasi die Meinung seit ein paar Generationen durchgegeben wurde, ja, das kann man doch nicht machen. Du kannst jetzt nicht einfach so einen Viervierteltakt irgendwie völlig schamlos uns einfach vor den Latz knallen. Und das lustig.
Das mal der Popmusik.
Aber früher gab es halt noch wirklich einen unüberbrückbaren Graben zwischen der U-Musik und der E-Musik. Das ist natürlich ein Thema an sich, was ich jetzt auch gar nicht anschneiden will, aber ich war halt da schon immer zwischen den Stühlen. Also diese Trennung, die sagt mir auch nicht so viel, weil ich stecke irgendwie genauso viel Arbeit in, oder teilweise noch bedeutend mehr Arbeit in Songs, die ich zum Beispiel für Alkaloid schreibe, als in meine symphonische Musik, die auch wahnsinnig viel Arbeit ist und so weiter. Das heißt, ich selber sehe mich als Komponist absolut als Teil der klassischen Tradition. Also in meinem Verständnis ist das, was wir machen, und auch wenn ich irgendwie eine Death-Metal-Band mit einem Orchester auf die Bühne setze und alle an den Blast-Beats teilnehmen lasse und man nichts mehr so richtig hört im klassischen Konzertsaal, der überakustisch ist und so weiter, dann ist das für mich im Kern nichts anderes, als dass irgendwelche Komponisten vor 100 Jahren angefangen haben, die japanische Musik zu entdecken, wie Debussy zum Beispiel, und quasi einen bis dato fremden Einfluss aus anderen Kulturen und anderen Genres, würde man heutzutage sagen, in die Klassik mit aufgenommen haben. Weil das ist eine der großen, großen Qualitäten unserer Klassik, dass sie dafür offen ist, vermischt zu werden mit Dingen von außen. Und das macht auch die Klassik so reich. Und ob das jetzt ganz am allerersten Anfang der westlichen Musik war, dass sie sozusagen die damals vorherrschende und hochentwickelte arabische Musik erstmal imitiert hat, bevor was Eigenes draus wurde, oder dass sich die Minimal-Komponisten der 70er Jahre auf indisches Musikverständnis berufen haben und gesagt haben, ja, unsere Stücke, da soll man eigentlich gar keinen Anfang und keinen Schluss hören. Also es gibt 1000 Milliarden Beispiele, wo man sieht, dass vieles, was wir heutzutage als völlig integralen eigenen Teil unserer Klassik verstehen, irgendwann mal von außen kam und irgendwann mal von jemand, der auf Deutsch gesagt drauf geschissen hat, ob das jetzt irgendwie orthodox ist oder nicht, angefangen hat, frische, neue, exotische Elemente in seine Musik einzubauen. Und das, was ich mit dem Metal mache oder mit der Weltmusik oder egal, womit ich was irgendwie mische, ich bin ja ein Puncher vor dem Herrn, musikalisch gesehen, das ist vom Prinzip her wirklich überhaupt nichts anderes, als wie das in der Klassik immer gewesen ist. Das heißt, ich sehe mich sehr wohl als Teil dieser Tradition, muss aber differenzieren, wenn ich den Leuten erkläre, was ich mache, dass das wahrscheinlich Leute, die Musik des 20. Jahrhunderts mögen, sehr viel, dass die dann auch mit meiner Musik mehr anfangen können, als jemand, der jetzt nur Haydn und Mozart hört.
Aber das ist ja im Grunde genommen wie in anderen Genres auch, wenn jetzt Rock, Blues, Jazz, Funk, Soul, vermischt sich alles zusammen, ist ja im Grunde genommen sehr ähnlich,
ne? Genau.
Der gleiche Weg.
Stimmt, und ich bin auch
die Tradition oder halt auch nicht.
Ja, und ich bin mir auch sicher, dass das wirklich ein universales Prinzip der schöpferischen Disziplinen ist, weil es ist ja auch so, und das hat man in der Musikgeschichte auch ganz gut gesehen eigentlich, dass jedes Genre für sich irgendwann mal Grenzen hat. Als Beispiel, Metal ist immer krasser geworden. Eine natürliche Entwicklung für eine Musik, in der es um Krassheit geht. Aber irgendwann war halt auch mal eine gewisse Grenze erreicht, wo es entweder nicht mehr schneller ging oder wenn es dann tatsächlich doch noch schneller ging, weil irgendein Freak in irgendeinem
Keller... Ja, muss der Justin her, wenn es noch schneller ging.
Ja, genau. Dass man dann doch auch irgendwann zugeben muss, okay, ja klar, wir können jetzt noch schneller, aber es macht musikalisch einfach irgendwann keinen Sinn mehr. Oder die totgetriggerten Death-Metal-Produktionen des frühen 21. Jahrhunderts oder so. Ich meine, worauf ich hinaus will, ist das Folgende. Also es gibt irgendwie so ein sinnvolles Limit, bis zu dem man irgendwas verkrassen kann innerhalb eines Genres. Aber man kommt automatisch irgendwann zu dem Punkt, wo man, wenn man noch was Neues machen will, gezwungen ist, über den Tellerrand hinauszuschauen. Weil die Kombination von Dingen, die vorher noch nicht miteinander kombiniert wurden, ganz oft der Kickstarter für neue Ideen und neue Inhalte irgendwie gewesen sind. Und das ist auch nicht auf Musik beschränkt. Das ist wirklich, man sieht es genauso in der Malerei, in der Kunst, in der Literatur und so weiter. irgendwann muss man anfangen, die Sachen zu mischen. In der Genetik ist es ja anscheinend genauso, dass wenn sich der Gene Pool nicht mischt, dann kommen irgendwann wirklich seltsame Dinge dabei raus. Und also von dem her ist es auch eine gewisse Mentalitätsfrage halt, nicht so zu tun, als wäre man auf einer Insel, die von nichts irgendwie berührt werden kann, sondern dass man sich immer als Teil eines größeren Ganzen sieht, was über das eigene Zeug irgendwie hinausgeht. Ich find das selber ganz wichtig und es ist dankbar, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt hier nicht mehr weiterkomme in dem, was es immer gewesen ist, dann gibt es sehr praktische Möglichkeiten, das zu etwas Neuem zu machen. Und dann muss man halt 1000 Sachen ausprobieren und irgendwann funktioniert es dann mal und kann man herzlich lachen über die ganzen Fehlversuche der Jahrzehnte davon.
Ach, Florian, es ist wirklich furchtbar, weil ich jetzt schon wieder 10 Sachen hätte, auf die ich da ganz gerne einsteigen. So,
dann machen wir hier doch was Chronisches draus. Ich finde es cool.
Genau. Was Chronisches.
Auch einmal ein wenig den roten Faden wieder herzuholen. Sorry. Haben wir das letzte. Kein Problem.
Es geht immer ein. Das ist schlimm.
Ich mag das. Ich würde echt am liebsten auf alles eingehen, was du gerade gesagt hast. So viele tolle Sachen. Unser letztes Gespräch hat quasi geendet mit der Frage, wo wir dann quasi davor abgebrochen haben, wie du eigentlich ans Komponieren rangehst. Jeder hat ja so ein bisschen seinen eigenen Stil und auch seinen eigenen Werdegang. Und ich weiß zum Beispiel, so jemand wie der Christian, dein Bandkollege in Alkaloid, meiner in Eternity's End, der redet ja auch sehr offen drüber, dass er zum Beispiel viel nimmt aus etwas und daraus quasi das verschachtelt in was Eigenes baut. Also der lässt sich sehr viel inspirieren von anderen Sachen. Dann gibt es ja auch die Leute, die, ich sag mal, ein Instrument in die Hand nehmen und, ich sag mal, drauf losjammen und gucken, was ein bisschen dabei rauskommt. So, und manche, die wirklich mit einer ganz krassen Vision an ein Stück rangehen und schon vom Kopf her ganz genau wissen, ich sag mal, wie sie es komponieren werden. Manchmal ist das ja auch situationsabhängig ein Mittelding. Ich bin so ein Duschenmensch. Bei mir fällt das alles unter der Dusche immer ein, wie ich am besten ein Stück, wie ich eine Idee habe und wie sich das dann weiter arrangieren lässt. Aber wie ist das denn bei dir? Wie gehst du da vor, vor allem wenn du auch einen Auftrag bekommst? Und gibt es Unterschiede dazu, ob du zum Orchester jetzt komponierst oder ob du was an der Gitarre komponierst?
Wow. eine monumentale Frage und bitte schubst mich zurück in die Spur, wenn ich mich zu sehr verheddere.
Alles gut, kein Problem.
Also diese verschiedenen Beispiele, die du nennst, wie verschiedene Leute das angehen, da würde ich sagen, idealiter sind es all diese Dinge gleichzeitig. Einer meiner Dozenten hat mal gesagt, dass Komponieren quasi eine Art Improvisation in Zeitlupe ist. Und das ist auch wahr, weil man arbeitet sich ja meistens irgendwie von einem Ton zum nächsten und von einem Takt zum nächsten. Und wie man diesen Weg findet, da ist schon auch sehr viel Improvisation dabei. Und mit Improvisation meine ich jetzt quasi, dass man vor allem erstmal seiner Intuition zuhört und dass das Denken eigentlich dann erst verwendet wird, wenn man weiß, wozu man es hernimmt. Weil ich finde es sehr schwierig, also von einer pur intellektuellen Basis aus zu guten Inhalten zu kommen. Also ich sehe das Denken da wirklich als ein Instrument, was mir dabei hilft, Inhalte umzusetzen, die eigentlich erstmal nicht aus dem Denken kamen, sondern mehr aus dem Fühlen. Und da, auch da muss ich wieder, sorry, aber so ist das. Da muss ich wieder tief einsteigen und zwar.
Alles gut, dafür bist du ja hier.
Ich kann die Bedeutung der Intuition als jetzt meinem Hauptinstrument nicht genug Bedeutung zumessen, weil das ist auch was, das geht für mich sogar weit über die Musik hinaus, weil ich sogar sagen würde, meine Intuition, also so mein, das ist ja auch ein beladenes Wort irgendwie, aber was ich damit meine, ist, ich habe irgendwie so in meinem Solarplexus, habe ich das Gefühl, da ist ein Organ, was mich mit der Welt verbindet und wo irgendwie die Gefühlsströme durchkommen und wo eigentlich auch die Gedankenströme irgendwie reinkommen, auch wenn sie erst im Gehirn wahrgenommen werden. Aber es, also ich als Mensch, ich habe hier irgendwie so in meiner Mitte so einen Knödel und das ist das Nervenzentrum von meinem Austausch mit der Welt. Und ich habe es sehr früh gelernt, meiner Intuition vollkommen blind zu vertrauen. Also ich habe einen extrem guten Draht zu meiner Intuition und meine Intuition ist auch absolut mein Hauptinstrument, wenn ich arbeite. Und da ist natürlich auch die Improvisation sehr beheimatet, weil Improvisation ja eigentlich jetzt nicht wirklich durch das Hirn fließt, sondern aus einem Gebiet kommt, was irgendwie unter oder hinter oder über dem Denken steht. Also ich sehe das Denken wirklich als eine Schicht in einem sehr viel größeren Ganzen. Und somit ist es so, dass ich meine Methodik im Schreiben, die ist irgendwie auch sehr frei irgendwie, weil ich natürlich in jungen Jahren, als ich halt verschiedene Kompositionstechniken und Ansätze gelernt habe, also auch wirklich im Studium sehr konkret, dass man irgendwie, was weiß ich, dass zum Beispiel mein Lehrer zu mir gesagt hat, hey, schau dir doch mal das Streichquartett von Lutosławski an, wo zwar alle Töne festgelegt sind, aber nicht festgelegt ist, in welchem Tempo jeder Musiker das spielt. Sprich, es gibt kein einheitliches Tempo, aber die Abfolge der Noten innerhalb jeder Stimme ist festgelegt. Somit entsteht eine Kompositionstechnik, wo zwar die Töne festgelegt sind, wo aber der genaue, also wie diese Töne genau zusammenfallen in jeder Stimme, offen gelassen wird. Wenn du diesen Ansatz wählst und trotzdem kontrollieren willst als Komponist, was da jetzt geschieht, dann musst du sozusagen die vertikale Organisation, dass du immer weißt, welche Töne zusammenklingen, die musst du loslassen und bedienst dich eines sehr viel komplexeren Ansatzes, nämlich, dass du jetzt nicht nur dafür sorgen musst, dass in jedem Moment die Töne zusammenpassen, sondern dass egal wie diese Töne zusammenfallen, im Rahmen der Timing-Freiheit in diesem Stil, dass du dafür sorgen musst, dass das immer gut klingt. Das heißt, du hast so viele Permutationen, die du vorher durchprobieren und durchrechnen musst, damit du auch sicher weißt, okay, egal wie die das jetzt spielen, mit der Freiheit, die ich ihnen gebe, es wird immer gut klingen. Damit hast du einen wirklich anderen Ansatz der Organisation von Tönen, als es vorher der Fall war. Und mein Lehrer hat dann, also das war glaube ich noch in meinem ersten Jahr in Komposition, hat gesagt, schau dir doch das mal an, wenn du auf der Suche bist, wie du komplexe Texturen im Zusammenklang erstellen kannst und trotzdem das für die Musiker sehr einfach ist. Und ich habe damals zwei Streichquartette verglichen, das von Lutosławski, das eben nach dieser Technik organisiert ist, und das zweite von Ligeti, was auf dem Quadratmillimeter alles super genau festgelegt ist, und man sieht dann teilweise, dass das zu ähnlichen Ergebnissen führt, obwohl der Ansatz ein ganz anderer ist. Ein anderes Beispiel für so einen Unterschied ist, dass Stockhausen mit der seriellen Musik versucht hat, jeden einzelnen Parameter von Musik systematisch in eine Formel zu fassen und dann die Formeln abspult, und das, was dann rauskommt, ist dann so, wurde dann also so hyperorganisierte Musik genannt. Und John Cage, also die Geschichte, die geht um, dass John Cage als Antwort darauf mal ein Notenpapier, ein Blatt Notenpapier genommen hat, bei den Notenbalken überall Notenschlüssel hingemalt hat und dann mit seinem Tintenfüller einfach auf das Blatt gespritzt hat, da dann überall Notenhälse hingemalt hat, wo diese Punkte hingefallen sind, und hat das Ganze aufführen lassen, und es klang erschreckend ähnlich wie die sogenannte hyperorganisierte Musik von Stockhausen, die so am, also das ist meine Meinung, die so an musikalischen Prinzipien vorbei organisiert wurde, dass sie halt auch klang wie totales Chaos. da, so viel zum Gebrauch verschiedener Techniken. Also es war unglaublich spannend im Studium, diese Techniken zu lernen und halt auch jetzt nicht nur als Buchwissen sich dröge anzueignen, sondern das zu lernen, indem man das selber halt macht. Das heißt, in den Jahren damals, also im Studium natürlich, habe ich mir sehr viel Werkzeug angeeignet, was mir dann später dient als, ja, je nachdem, was man halt schnitzen möchte, nimmt man sich das Tool, das man dafür braucht. Warum mir das wichtig ist, ist, weil ich sagen möchte, dass sozusagen, dass die Wahl des Werkzeugs immer abhängig ist von dem, was ich eigentlich sagen möchte. Das heißt, das ist dem kreativen Mutterprozess untergeordnet. Und ist jetzt nicht eine Frage, so wie es ja durchaus auch immer wieder mal ist, dass sich ein Komponist definiert über die Techniken, die er hernimmt. Also mir geht das nicht weit genug, weil ich möchte immer die Freiheit haben, alles sagen zu können, was ich in dem Moment gerade sagen will. Das kann ich nicht vorhersagen. Das ist auch bei jedem Stück anders und ich will das auch so haben, weil sonst würde ich mich tot langweilen, wenn ich irgendwie Hunderttausende von Tönen schreibe jedes Jahr. Somit ist die Basis immer die Intuition und diese Intuition, die kann von allem getriggert werden. Also das Beispiel, das du Chris erwähnt hast, dass er ganz konkret teilweise auch schaut, irgendwie, oh ja, das gefällt mir hier in dem von jemand anderem und das gefällt mir hier. Und das, was kann ich da draus machen? Ich denke, dass das vollkommen legitim ist, solange das Ziel ist, was Eigenes daraus zu machen, weil sonst klaut man halt einfach.
Aber, darf ich dazu kurz was sagen?
Natürlich.
Im Grunde genommen, alles das, was wir herausgeben, ich meine, wir haben ja Sachen aufgesaugt und geübt und gelernt und gehört. Mhm. Ich meine, das ist ja fast das Gleiche, nur dass es halt intuitiver passiert.
Ne? Ja, das stimmt und auch unbewusster einfach in seiner, wenn man geformt wird, auch von seinem Geschmack und dem, was einem gefällt. Also es wäre auch völlig illusorisch zu sagen, ja, das beeinflusst mich nicht. Dann wären wir wieder genau an dem Punkt, wie die frühen Serialisten, die gemerkt haben, ja, wenn man die Musik quasi völlig entwurzelt, dann kann sie auch nirgends Fuß fassen. Also so ist es wirklich gewesen. Und meine Generation, die kämpft schon ihr ganzes künstlerisches Leben lang gegen das Vorurteil, dass alle neue Musik halt genauso an der Musik oder an dem Wesen der Musik vorbeigeht, als sie es in den 50er und 60er Jahren getan hat. Also das ist wirklich ein harter Kampf, noch immer. Jetzt irgendwie, was weiß ich, 70 Jahre später.
Ich habe wie mein Kater gerade, der versucht, an mein Mikrofon rumzulecken.
sehr gut.
Ja. Hatte ich kratzen, frisches Tattoo.
Vielleicht kommt ja ein interessantes neues Geräusch dabei raus, genau. Was dann voll der Fad irgendwie wird. Ja, genau. Also es ist eine ziemlich undurchsichtige Suppe eigentlich so, dass wenn man in das Gehirn eines Komponisten in dem Fall schaut, weil eben die Prozesse, die da stattfinden, dein ganzes Wesen irgendwie betreffen. Also gerade wenn du halt wirklich dich deinem eigenen Ausdruck verschreibst in deinem Leben und sagst, ja, also egal, was mit mir passiert, egal, ob ich jetzt irgendwie auf der Straße lande oder zum tollen Helden werde, ich muss das machen, was mir meine Intuition sagt, dass ich jetzt machen muss. Das ist ja die Motivation, mit der wir durch unser Leben gehen, irgendwie. Es ist jetzt wirklich nicht von rationellen Faktoren bestimmt, dass man sagt, ja, ich werde jetzt Musiker oder ich werde jetzt Komponist, weil dann kann ich mir tolle Autos kaufen. So, nee, das ist was. Es ist wirklich was jetzt nicht aus rationellen Erwägungen kommt, sondern aus der Leidenschaft, die man halt mit sich trägt und wo man sich nicht dagegen wehren kann. Und ich glaube, das, was rauskommt, ist halt auch immer ein Produkt all dieser Faktoren. Sprich, der ganze unbewusste Sumpf, der dazu geführt hat, dass, keine Ahnung, dass deine 7-Seiter-Riffs immer ein bisschen nach Morbid Angel klingen, weil die halt einfach die geilsten sind und so. Also ich weiß total, dass das, also ich wäre nicht ich und meins wäre nicht meins, wenn nicht die anderen vorher ihrs gemacht hätten, was ich so geil finde und so. Somit will ich diese unterschwellige Frage, die da drin ist, in dem, was du mich fragst, nach der Authentizität auch oder nach dem, was ist denn meins und was ist nicht meins, da muss ich sagen, zählt für mich die Motivation. Weil keiner kann sich dagegen widersetzen, dass er beeinflusst wird von anderen Dingen. Aber es ist ein Unterschied das zu akzeptieren und trotzdem zu versuchen, was Eigenes zu machen. Oder man sagt halt gleich, ja, hey, wir finden AC/DC geil, deswegen machen wir jetzt genau das Gleiche, nennen die Band Airborne und tun so, als wären wir was Eigenes irgendwie. Also weil da, das ist halt wirklich eine unverschämte, also das ist wirklich Raub einfach. Ich finde es furchtbar, aber gleichzeitig, ja, also man darf. Und es ist ja auch so, also für mich klingen Airborne halt so, ich weiß überhaupt nicht, ob es die noch gibt oder so, aber ich habe es halt irgendwann mal live gesehen und habe mir gedacht, was ist denn das für Scheiß? Obwohl ich AC/DC sehr mag, aber man hat ja das Gefühl, okay, die machen das, also die Riffs, also denen ihre beste Riffs, die hat der Malcolm Young wahrscheinlich irgendwie noch auf dem Klo weggeschmissen. Also da brauchen sich AC/DC jetzt keine Sorgen zu machen. Wenn man klaut, also wenn man quasi schon jetzt sagt, okay, ich bediene mich jetzt bewusst bei anderen Leuten, dann finde ich, ist die Regel Nummer eins, dann muss das, was man geklaut hat, besser werden als das Original. Und der Meister darin ist John Williams, der Filmmusikkomponist, den ich unfassbar respektiere. Und ich hatte das Glück, ihn auch kennenzulernen, ist übertrieben gesagt. Ach, aber ich war mal in einer Vorlesung, der für die Komponistenklasse in Tanglewood in Amerika gegeben hat, als ich da war. Also er war da irgendwie der Ehrengast und es wurde auch Musik von ihm gespielt, die man kennt und Musik, die man noch nie gehört hat. Der schreibt nämlich auch Kammermusik und irgendwie Kunstlieder und so. Das war sehr interessant. Und es war ein unglaublich beeindruckender Mann. Also ich will das jetzt irgendwie klarstellen, dass ich den wirklich total hoch irgendwie sitzen habe. So. Und was mir bei dessen Musik halt immer auffällt, ist, dass es total oft so ist, dass man denkt, ja, das ist doch eigentlich fast das oder eigentlich fast das oder der Takt.
Das ist eigentlich Holst immer, ne?
Oder auch Korngold. Also von Korngold gibt es ein Stück, dessen Titel mir gerade entfallen ist, das wirklich... wo du einzelne Takte rausnehmen kannst und das ist dann wirklich 1:1 irgendwie das Star Wars Thema und das hat er auch wirklich sofort komplett zugegeben und als er gefragt wurde, so, ja, was waren denn deine größten Einflüsse, hat er sofort auch gesagt, irgendwie Korngold und dies und das oder was weiß ich, es gibt im Darth Vader Theme gibt es einen Takt, der irgendwie aus Beethovens Violinkonzert kommen könnte und so weiter, aber man muss halt sagen, also wenn der klaut, dann ist es echt geiler als das Original. Das ist natürlich Geschmackssache. Und ich will damit auch überhaupt nicht den Wert der Musik von John Williams schmälern, weil es ist ein fantastischer Komponist und der Mann hat unfassbar hart gearbeitet in seinem Leben. Also er hat, also wenn ich das kurz in Klammern einfügen darf, er hat erzählt, dass als er angefangen hat als Filmkomponist, da wurde er engagiert als Komponist für eine Serie, wo jede Woche eine 25 Minuten lange Folge rauskam und er hat jede Woche 25 Minuten Musik komponiert, orchestriert und aufnehmen lassen. Und das über Jahre. Und Meister, wenn du das mal versuch das mal eine Woche lang. Also ich fordere jeden, der komponiert, heraus, mal 25 Minuten Musik in einer Woche zu schreiben und mir dann zu erzählen, wie lange sie danach Urlaub brauchten, um sich davon zu erholen und sich dann vorzustellen, man macht es jahrelang. Und das war in einer Zeit, als nicht jeder Filmkomponist automatisch eine Heerschar an Sklaven hatte, die eigentliche Arbeit für ihn machen. Nee, das hat er selber gemacht. Und somit sehe ich ihn anders als jemand, der jetzt von vornherein nur klaut. Ich will keine Namen nennen, aber da gibt es genug, die wirklich überhaupt keine eigenen Ideen haben und sich trotzdem feiern lassen als was Besonderes. Hans Zimmer.
Ich dachte mir schon die Herrschaft ans Gaben. Ja.
Ich will das jetzt wirklich absurderweise auch aus Qualität rausheben, dass wenn man schon, also es kann es ja geben, ich habe sogar ein gewisses Verständnis dafür, wenn man sagt, hey, das finde ich jetzt so geil, mein Leben wird beherrscht vom Raining Blood Riff. Ich komme da nicht davon weg, ich muss da irgendwas damit machen. Ja, wenn das quasi dein Schicksal ist, also das, was dir sozusagen die Musen mitgeben, ja, fuck, dann musst du irgendwas damit machen. Aber dann, finde ich, muss man den Ansatz fahren, entweder du machst was Eigenes draus, weil dann ist es wieder legitim. Ich meine, man kann ja, also was weiß ich, hat nicht Tori Amos mal irgendwie auf Slayer gecovert, auf irgendwie eine Pling-Plang-Einhorn-Klavier-Säusel-Version. Irgendwie fand ich super, fand ich total geil, weil klar, sie spielt Slayer, aber sie macht damit was, was noch niemand gemacht hat. Und damit hat es, was mich betrifft, jetzt schon wieder eine Existenzberechtigung. Es wird dann natürlich schwierig mit den Rechten. Also gibt es ein Beispiel von einem Freund von mir aus New York, einem Komponisten und wirklich Mörder-Pianisten. Also wenn der improvisiert, hey, da fliegt das Dach weg. Und der hat gesagt, war auch in der Kompositionsklasse irgendwie, hat gesagt, ich will euch ein Stück zeigen von mir, eine Klaviersonate namens The Sesame Street Variations, wo er irgendwie über Themen aus also musikalische Themen von der Sesamstraßensendung wo er da unfassbares Zeug damit gemacht hat. Super Stück, echt, das ist der Wahnsinn, aber er darf es nicht aufführen, weil er da Material hernimmt, das eben von jemand anderem ist. Und deswegen hat er es uns sozusagen illegal und heimlich in der Kompositionsklasse gezeigt. Er hat gesagt, ja, es ist jetzt da. Ich musste das machen, ich wusste, dass es ein Risiko ist, aber es musste halt trotzdem gemacht werden, auch wenn es heißt, dass das Stück nicht aufgeführt werden darf. Da kann man dann auch sagen, ja gut, also 70 Jahre nachdem irgendwie der Komponist gestorben ist, wird das Public Domain und dann geht das. Das heißt, ich weiß nicht, wer das Sesame Street Zeug geschrieben hat, aber ich hoffe, dass mein Kumpel, der Gordon Beaverman, das noch erleben wird, dass er dieses Stück spielen darf. Aber man kommt halt sofort in wirklich kritische Gefilde rein, wenn man sich bewusst bei anderen Leuten bedient. Das ist unbewusst mal vorkommen.
Da kann ich auch ein Lied von singen. Das, ja. Aber es kann genauso gut auch unbewusst passieren. Ne? Du spielst irgendwas und dann denkst du, verdammt. Oder du hörst auf einmal einen Song, wo du denkst, hä?
Ja. Ja. Und das kommt ja auch die ganze Zeit vor. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an den Song Down Under von Men at Work. Irgendwie so der Song über Australien schlechthin. Ich finde es einen super geilen Song. Aber in den Flöten-Zwischenspielen, so zwischen Chorus und Strophe, wird ein Thema zitiert von Cockaburras Sits in an Old Gum Tree. Und über dieses Zitat, was ja echt total unschuldig da eingebaut wurde, der hat halt irgendwie improvisiert und es musste irgendwie irgendwas Australisches sein. Also ich glaube denen total, dass das jetzt nicht bewusst geklaut war oder so. Aber da haben sich halt dann die ursprünglichen Komponisten dieses Cockaburra-Songs so drüber ereifert, dass dieser Song nicht mehr live gespielt werden durfte. Und nachdem das halt so ziemlich auch der einzige Hit war von denen, der den Zahn der Zeit überstanden hat, war das halt auch, glaube ich, ein bisschen das Ende der Band, weil sie einfach, das wurde blockiert und das war's dann irgendwie. Und also da kann man sich jetzt auch wochenlang drüber die Hirne heiß diskutieren, wo da genau die Grenze läuft. Also es gibt ja auch Leute wie die Piratenpartei, die sagen, ja, alles soll allen gehören und quasi weg mit dem Urheberrecht, also wo wir lange dafür gekämpft haben und was so ziemlich das Einzige ist, was übrig geblieben ist, wo uns machen, das Gesetz noch zumindest einen kleinen Obolus garantiert an unserem eigenen geistigen Eigentum, was immer ausgebeutet wird von allen anderen. Und da fällt mir dann das Spotify... Loch ein, der da ganz oben sitzt. Wie das halt irgendwie geschändet und mit Füßen getreten wird und so weiter. Also das sind schon wirklich schwierige Sachen, weil es ja auch, es gibt auch Kulturen wie zum Beispiel den Flamenco, da ist es traditionell so, dass es nicht wirklich Stücke gibt, also jetzt in der Tradition des Flamenco, sondern es gibt halt eine Strophe. Die Strophe, die hat irgendwie der Opa vom Nachbarn vor 80 Jahren erfunden. Und die war geil. Und der Flamenco gliedert sich in verschiedene Stile, wo quasi alles, was, also alle Schnipsel, Stücke, Strophen, Melodien, die in diesem Stil geschrieben sind, zueinander passen. Also das ist ganz interessant, weil es eine komplett andere Definition von was ist ein Stück ist, als es bei uns ist, wo halt irgendwie einem Komponisten quasi dann dieses Thema oder so gehört. Im Flamenco war es traditionell so, ja, alles gehört allen und jeder spielt alles und das ist das Normalste von der Welt, dass wenn man quasi selbst auftritt, dass man dann halt eigene Sachen spielt hoffentlich, aber auch sehr viel traditionelles Zeug. Also quasi das, was gemacht wird im Flamenco, wurde irgendwie automatisch zu traditionellem Material. Das wandelt sich jetzt natürlich, weil wie jetzt im Flamenco komponiert wird, sehr viel ähnlicher ist, wie es halt bei uns ist, nämlich dass dass ein Flamenco-Künstler seine eigenen Sachen schreibt und irgendwann hatte das traditionelle Zeug ja halt auch jeder so oft gehört, dass es auch ein Bedürfnis gab, dass wirklich wieder was Neues, was Eigenes geschaffen wird. Aber diese Umdefinition von, ja, dieses Teil, das gehört jetzt mir, auch wenn ich Teil der Flamenco-Tradition bin, das ist was, was immer noch stattfindet eigentlich. Und ich fand es sehr interessant, dass eine andere Kultur quasi da ganz andere Ansätze hat, was jetzt Urheberrecht betrifft.
Ja, aber ich glaube, dass das hier in unserer westlichen Kultur, dass ja auch erst dann wirklich als Geld noch mehr eine wichtige Rolle gespielt hat, dann auch wichtiger geworden ist. Weil, schau dir mal die deutsche Nationalhymne an. Die deutsche Nationalhymne ist ja auch nur geklaut aus ganz vielen einzelnen Melodien, die mal hier gehört worden ist, da gehört worden ist. Und so, das ist ja eigentlich auch aus ganz vielen Bereichen geklaut. Und ich glaube, in der Klassik war das auch gang und gäbe und wurde auch offen drüber gesprochen, denke ich mal früher, dass man sich hat inspirieren lassen von ganz vielen einzelnen
Bereichen. Aber das hast du ja in jedem Genre. Das hast du
in was ich aber sagen möchte, ist, worauf ich hinaus möchte, ist, das ist ja vollkommen okay. Worauf ich hinaus möchte, ist, glaube ich, dass das halt eben diese Urheberrechtsgeschichte dann erst so richtig brisant wurde, als es heißt, okay, wir möchten jetzt auch Geld dafür haben.
Ja.
Und ich glaube, dass das der allmächtige Dollar ist da halt immer die ich sag mal, die wichtige Quelle dafür, wann Urheberrecht wichtig ist und wann nicht. Auch ich finde es schade, dass man da halt auch nicht miteinander kommunizieren kann. Also, dass so jetzt eine Band wie Man at Work mit Land from Down Under da mit den Leuten vielleicht auch nicht verhandeln konnte. Beziehungsweise ich war selber mal in einer ähnlichen Situation. Ich habe mal in einem Projekt mitgearbeitet, die alte Videospielmusik aus der 8-Bit-Zeit genommen hat und das in einem Streicherquartett eine Rockband-Verbindung, sage ich mal, neu arrangiert hatte mit einem ganz großartigen Arrangeur. Wir hatten einen Auftritt, super cool, haben eine Platte gemacht, alles cool. Und als die Platte veröffentlicht werden sollte, kam groß Nintendo an und hat gesagt, nein, ihr dürft nichts davon veröffentlichen. Ihr dürft das Tetris-Thema veröffentlichen, weil das da haben wir keine Rechte zu, weil das ist ja ein russisches Nationallied, aber alles andere dürft ihr nicht veröffentlichen. Das ist dann auch so. Leute, da haben wir es auch versucht mit Anwälten, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, dass man da auch irgendwie Gelder, sage ich mal, auch mitteilen kann. Nichts möglich.
Ja.
Das ist so super schwer.
Das ist echt ärgerlich. Das stimmt, ja. Und das habe ich selber auch öfter mal miterlebt. Also es gab mal irgendwie einen Sänger in Amsterdam, der wollte ein Musiktheaterprojekt über Darth Vader machen. Und zwar irgendwie Darth Vader privat zu Hause, der ganz anders ist, als man ihn kennt, irgendwie, wenn er irgendwie Planeten verwüstet. Super coole Idee. Wir hatten auch schon, wir saßen schon um den Tisch, also es stand schon in den Startlöchern. Und es gab halt eben da natürlich wieder die Frage, ja, darf man da jetzt irgendwas zitieren? Weil ich meine, klar, du kannst jetzt nicht eine Oper über Darth Vader machen, ohne dass du den erwähnst oder dass sich jemand so einen Helm aufsetzt und so. Und da hat er auch irgendwie sofort, haben die Rechteinhaber, haben gesagt null. Also, und das war auch dann das Ende des Projekts leider. Und was ich dazu sagen will, ist Folgendes. Also, es ist oft tatsächlich eine Geldfrage. Und wenn halt irgendein Bisal ankommt und sich irgendeines famosen Themas bedienen möchte, weil er selber keins zusammenbringt, dann muss er den Komponisten fragen. Und der Komponist oder wer auch immer die Rechte hat, der hat dann drei Möglichkeiten. Eine ist, ja, nimm's her, ist mir wurscht. So läuft's selten. Möglichkeit zwei ist, ja, nimm's her, aber ich will dafür eine Fantastilliarde Dollar haben. Und die dritte Möglichkeit ist, dass er sagt, nee, will ich nicht, vergiss es. So ärgerlich es ist, wenn man eine tolle Idee hat und selber findet, es wäre doch jetzt nicht so schlimm, da was zu zitieren und es ist doch auch cool und come on, guys, bin ich trotzdem immer ein Befürworter davon, dass, wenn es dein geistiges Eigentum ist, es dann auch immer, und zwar absolut immer, dein Recht ist zu beschließen, was geschieht damit. Weil das auch wiederum halt was ist, was uns beschützt. Weil wenn du von, also ich meine, du bist ja immer das kleine Würstel irgendwie. Also ich glaube, jeder Komponist dieser Welt ist, also hat Organisationen über sich, gegen die er sich niemals wehren kann. Und wenn du Glück hast und du wirst respektiert, dann wirst du vorher gefragt. Aber ich, also wie oft ich schon irgendwelche Verträge irgendwie auf meinem Tisch landen habe, sehen, wenn es jetzt irgendwie um ein neues Stück ging, für, was weiß ich, zum Beispiel für ein Rundfunkorchester oder so, wenn also eine Rundfunkorganisation drin hängt. Super Sache, das ist in Holland wirklich klasse. Da gibt es wirklich Rundfunkinstitutionen, die seit ihrer Gründung nur neue Kunst irgendwie unterstützen und ohne die wir nirgendwo wären. Und mit diesen Leuten arbeitet man dann zusammen. Fantastisch, in der Praxis auch echt super cool. Aber dann kommt halt so der Vertrag vom Legal Department und da steht halt dann eiskalt drin, ja, und die Rechte an dem Stück gehören dann uns. Und das hat halt ein Penner da mal reingeschrieben und viele von uns, die lesen halt da entweder auch drüber und unterschreiben das dann oder denken sich, ja, aber sonst habe ich ja nichts und so, ich bin ja gezwungen, weißt du, wie mit den Plattenverträgen, das ist ja genau das Gleiche, unterschreiben meinen Plattenvertrag, das wissen wir alle, das ist halt irgendwie mein Kampf, aber wo halt dann irgendwie Juden mit Tonträger irgendwie ersetzt wird, so ungefähr, also sorry, wenn ich da so polemisch bin, aber echt, es ist unfassbar, also dass sowas dann schon mal losgeht mit irgendwie Territorium, Doppelpunkt, Universum. Ja, reicht euch der fucking Planet Erde nicht? Ist es jetzt wirklich, muss ich jetzt wirklich unterschreiben, dass ich euch das Recht gebe, wenn irgendwann mal der Neptunmond Triton bewohnbar gemacht ist, dass wenn da dann jemand eine Dark Fortress-Platte verkaufen möchte, ihr die Kohle kriegt. Also habt ihr noch alles? Also, seid ihr vollkommen wahnsinnig? Das ist unsere Realität, Master. So funktioniert's. Und deswegen sage ich, auch wenn es mich teilweise wirklich nervt, weil ich halt, also mir geht es ja schon bei jedem Zitat so irgendwie, wenn ich irgendwas zitieren will in meinen Texten zum Beispiel, weil es irgendwie ein cooler Gag ist oder weil es halt irgendwie eine, also mei, der Inspiration ist das ja erstmal wurscht, wo das herkommt und ob man das jetzt darf oder nicht. Das ist auch total wichtig, dass man sich alles ausdenken darf, was es gibt und dann schaut man, ist das jetzt okay oder nicht. Aber also im Kopf, der Kopf ist frei. Kann es halt total nervig sein, dass man dann manchmal denkt, ja scheiße, jetzt darf ich es halt nicht machen, weil der Urheberrechtsinhaber sich da querlegt, muss ich trotzdem sagen, es ist total wichtig, dass man das darf, weil sobald das verschwinden würde, wäre es das mit dem Urheberrecht.
Absolut.
Ich finde es halt schwierig, wenn den Urheberrecht, wenn den Firmen gehört und halt eben keinem John Williams oder einem Koji Kondo oder so, sondern halt einem LucasArts und einem Disney und einem Nintendo halt. Und das ist halt dann das natürlich. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein Kampf gegen Windmühlen.
Ja, und also ich meine, es gibt ja einen wirklich sehr klaren, einfachen Ausweg aus der ganzen Misere, nämlich denk dir halt dann in Gottes Namen dein eigenes Zeug aus. Ja, es ist wirklich so. Also da braucht man sich dann auch nicht hinstellen und rumjammern. Weil,
ja, das stimmt schon.
Also, ja, dann machst halt keine Ahnung, Rain in Blood Nummer 2. Es gibt's ja eh schon. Also da kann man halt, kommt dann auch mit der Frage von, ja, was bringt das? Also ich meine, das ist schön, dass du dir jetzt da irgendwie so einen coolen Gag ausgedacht hast mit dem geistigen Eigentum von jemand anders. Und das kann man ja auch, weißt du, man kann es ja, es gibt ja gewisse Loopholes, man kann das irgendwie, wenn es Satire ist oder wenn es Rezension ist, dann kann man was damit machen und das kann man dann schon auch so stretchen, dass man zumindest irgendwie ein paar YouTube-Likes kriegt oder so für seinen coolen Gag, aber wenn es halt irgendwie ans Eingemachte geht und an Existenzbedrohliches für die Leute, die das halt irgendwie ursprünglich hergestellt haben, dann finde ich, muss man halt auch ganz klar sagen, ja, schleich dich und denk dir doch dein eigenes Zeug aus. Also sorry, ist halt so. Und es gibt natürlich diese unfassbar breite Grauzone dazwischen, was ich weiß zum Beispiel, ich kriege die Frage auch immer oft gestellt von Leuten, die sagen, hey, wie ist denn das, darf ich da jetzt was hernehmen oder nicht? Ich glaube, es gab mal irgendwie so eine Regel, dass man samplen darf bis zu einer gewissen Sekundenanzahl oder so. Also dass man irgendwie kurze Schnipsel darf man irgendwie hernehmen, aber auch...
Darauf basiert ja auch TikTok und so der ganze
Kram. Ach ja, deswegen sind die Videos so kurz. Ganzen Reels. Ne, ich. Ja, ach das basiert ja darauf. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja hochinteressant.
Weil ich kann ja eine Instagram-Story zum Beispiel, die nur 15 Sekunden geht, ohne Probleme über Instagram einen Alkaloid-Song
einspielen. Ich glaube, du kannst generell 15 Sekunden sind, glaube ich, erlaubt.
Ja. Egal. Naja, aber ich glaube, da gibt es dann schon auch so eine Regel, dass, also was das für 15 Sekunden sind. Weil wenn du jetzt irgendwie irgendein Shaker-Sample aus einem James-Bond-Orchester Orchester hernimmst für deinen Track, das wird niemand erkennen. Aber wenn halt dein Main Riff ist, oder wie hier Amon Amarth irgendwie, es fällt mir nicht ein, aber die haben irgendein Blues Brothers Riff halt zum Main Riff von ihrem Song erhoben. Und ich meine, solche Beispiele gibt es auch tausend. Ja, wir sind jetzt eigentlich genau das Gleiche wie irgendwas anderes, aber wir haben zwei Töne umgedreht. Ja, gut, das sind halt irgendwie so die Loopholes. Aber willst du dich wirklich als jemand, der das Privileg hat, sich Sachen ausdenken zu dürfen, auf dieses Niveau runter befördern, dass du sagst, ja, ich bringe nur was zusammen, wenn ich es anderen klaue? Also stell dir doch erstmal selber diese Frage. Ist das wirklich das Beste, was du zusammenbringst, das Zeug von anderen zu klauen? Und wenn ja, ja, dann tut es mir leid für dich. Aber es gibt, wie gesagt, der Ausweg ist einfach, mach was Eigenes.
Ja. Kommen wir nochmal ein bisschen zurück zum Komponieren. Weil eine Frage, die mich auch schon länger jetzt interessiert hätte, nochmal bezüglich auch bei dir, diese Mischung aus Gitarre und Klassik, wo wir ja letzte Folge auch schon über dein Projekt Schattenspiel gesprochen hatten, ist, was denkst du denn, wie kann man denn noch, oder was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wie man so eine elektrische, verzerrte Gitarre in ein orchestrales oder in ein klassisches Umfeld integrieren kann? Ich habe letztens zum Beispiel ein Stück gehört, ich weiß leider nicht mehr von wem es war, es klang wie ein finnischer oder ein schwedischer Komponist, was ein modernes Stück mit Klavier und Geige war, was ich wunderschön fand, und dachte mir, sowas doch mal auch mit Gitarre zu machen oder irgendwie in so einem Kontext eine elektrische Gitarre reinzufügen. Hast du damit schon mal experimentiert, auch auf einer minimalistischen Ebene, also jetzt nicht immer mit riesen Orchester, sondern halt auch mal ein Quartett, wo eine Gitarre dabei ist oder ein Duo-Stück?
Ja, habe ich schon. Also im Kammermusikkontext nicht so wahnsinnig viel. Das waren meistens eher große Projekte wie das Bassgitarrenkonzert, was ich erwähnt habe, oder Schattenspiel ist auch ein Gitarrenkonzert mit fettem Orchester. Also da gibt es zwar teilweise dann schon verschiedene Versionen davon, also auch Kammermusikversionen, zum Beispiel Schattenspiel. Da kam ein exzellentes Rotterdamer Streichquartett daher und hat gefragt, hey, kann man mit dem Stück irgendwas machen, wollt ihr mit uns spielen, aber wir sind halt nur vier Streicher und wir haben jetzt keine Pauken und irgendwie da ein riesen Apparat. Und dann habe ich das Stück halt irgendwie reduziert, also ein bisschen kürzer gemacht, halt die Teile, die funktionieren können mit Streichquartett, habe ich halt hergenommen, ist ja mein Stück, darf ich ja. Und dann haben wir quasi eine sehr viel intimere und kleinere Version dieses Stücks haben wir dann im kammermusikalischen Kontext präsentiert, wo ich mich genau zu sowas verhalten musste, ebenso wie integriere ich jetzt dann mein komisches elektrisches Instrument in diesen akustischen Kontext. Und das sind eigentlich ein paar simple Kniffe. Also eins ist halt die Grundlautstärke anzupassen, dass halt das Teil nicht lauter ist als der Rest, was irgendwie dasteht. Das kann man als elektrischer Gitarrist eigentlich nicht, aber dann würde ich sagen, ruft man am besten einen Freund an, der nicht Gitarre spielt, der einem erklärt, wie man diesen Lautstärke-Knopf nach links dreht. Aber wenn man das einmal quasi geschafft hat, dann ist das ein großer Vorteil. Das andere, was man machen kann, ist, dass man den Gain-Knopf, also quasi den Grad der Verzerrung, zurückdreht, weil du merkst, wenn sich das halt mit akustischen Signalen mischt und jetzt nicht mit irgendwie Blastbeats, Drums, dann klingt das komisch, wenn man ein Setting hat an seiner Gitarre, wo man null Dynamik hat. Und das ist ja bei High Gain ist das ja irgendwie an und aus und es gibt nichts dazwischen. Und
kann ich da ganz kurz dazwischen zu reinwerfen? Sorry. Mich würde es mal interessieren, wie du da equipmenttechnisch eigentlich vorgehst. Ob du da jemand bist, der, ich sag mal, der alten Röhrentradition auch irgendwie treu geblieben bist, oder ob du vielleicht, weil die den Gedanken hatte ich mir auch schon mal gemacht, ob man da eventuell durch die digitalen Produkte, die es mittlerweile gibt, ich sag mal, ein bisschen dem entgegenspielen kann, weil du halt mehr Parameter hast, die du steuern kannst. Bei einem Amp, bei einem Marshall oder so, der halt nur geil klingt, wenn er aufgerissen ist, kann man ja auch sowas eher schwieriger kontrollieren, oder?
Das stimmt, ja, das ist auch so, das ist total so. Und ich muss sagen, also ich meine, ich habe noch ein paar irgendwie Röhrenverstärker hier rumstehen und so, und fand ich auch immer geil, also von der Soundqualität her, bitte Röhren. Aber in der Praxis ist es so, dass ich mir 2010 einen Axe-FX gekauft habe, so die allererste Generation noch ohne USB, was beschissen ist, aber gut. Das Ding hat halt wirklich sofort eigentlich meinen ganzen anderen Fuhrpark an Verstärkern und Zeug ersetzt. Und ich benutze den Axe-FX zusammen mit einem Wedge, also halt einem Full-Spectrum-Monitor. Da sind zwar auch Röhren drin, aber das Teil hat nur 50 Watt und das, also man merkt auch, wenn man dann mit einer Metalband damit proben will, dann kommt das Teil irgendwie an seine Grenzen. Aber für Kammermusik ist das perfekt, weil das Teil halt irgendwie super sauber klingt, war auch teuer genug. Und durch diese digitalen Parameter hast du halt genau den Vorteil, dass du den Verstärker nicht unglaublich aufreißen musst, damit dann auch was klingt, weil eben die Emulationstechnik, ich sage jetzt nicht Simulationstechnik, weil das war ja dann eher so Line 6 und sowas, damit kannst mich eigentlich jagen, aber das, also das, was jetzt zum Beispiel im XFX oder auch in einem Camper oder so möglich ist, das revolutioniert wirklich die Möglichkeit, da Brücken zu bauen, weil also es ist wirklich so, dass du mit einem Crashbecken, wenn das laut gespielt wird, dann kann das ganze Orchester daheim bleiben, weil man dann einfach nichts mehr davon hört. Das heißt, das ist eigentlich der erste Schritt, dass das halt irgendwie akustisch einigermaßen in der gleichen Größenordnung stattfindet. Und ich habe auch gemerkt, dass so das geile Aggressive von einer verzerrten elektrischen Gitarre eben in einem Kammermusikkontext jetzt mit irgendwie ein paar Streichern und Bläsern, dass es da wirklich reicht, wenn man nur jetzt nicht irgendwie High-Gain-Verzerrung hernimmt, sondern bloß ein bisschen ein Crunch irgendwie, weil die Zähne sind trotzdem drin und man muss sozusagen auch den Anspruch, wie aggressiv das ist, das muss man auch irgendwie mit runter transponieren auf den generellen Kontext von so einer Musik und das ist bei Kammermusik halt was völlig anders, als wenn da eine Band dasteht, wo der Schlagzeuger irgendwie reinsemmelt und der Sänger irgendwie macht. Da ist es wie immer total wichtig, dass man erstmal Form und Inhalt voneinander trennt, also quasi, was will ich, dass mein Gitarrespiel in diesem Kontext jetzt macht, also wie will ich, dass das rüberkommt, was will ich, dass das aussagt und wie weit muss ich gehen, dass das in diesem Kontext so ist. Und ein Negativbeispiel für mich ist zum Beispiel Dave Mustaine, der irgendwie Vivaldi spielt mit Orchester. Also Dave Mustaine war ein total wichtiger Einfluss für mich und ich glaube auch, dass das wirklich halt irgendwie, der war halt schon der Chef, wenn es jetzt irgendwie um Advanced Guitar Music ging, im Thrash zumindest. Also ich respektiere den total und ich verstehe total, warum der das machen wollte, weil er eben im Sommer aus den vier Jahreszeiten, weil der da irgendwie den Metal drin hört, ist ja auch recht metalig und 16-lig und stürmisch und so weiter. Nur er hat halt irgendwie seinen Verstärker hingestellt und den genauso eingestellt wie immer. Ja. Und das heißt, das Orchester fängt an und dann sägt er halt irgendwie eine schiefe, pfröpfelige E-Gitarre irgendwie 16 durch, wo jedes zweite irgendwie nicht anspricht, wo ich mir gedacht hätte, also wenn der sich hingesetzt hätte und hätte da erst daran gearbeitet, also wäre sich bewusst gewesen, dass er das jetzt irgendwie anders machen muss, dann hätte das auch wirklich gut werden können. Aber so war es halt einfach das eine einfach auf das andere geklatscht, ohne Rücksicht auf irgendwie Verluste und was das eigentlich ist und was rauskommt.
Das Zusammenspiel dann auch, ne? Man muss ja zusammen dann anpassen. Und wenn du das dann zusammen, dann erzeugst du genau das, was du eigentlich möchtest, ohne jetzt dein Ego oder so.
Richtig, Fabian, du sprichst das ganz genau aus. Es geht immer um das Ganze. Und alle Teilnehmer oder alle Zutaten müssen das Ganze unterstützen. Und sobald sich die Zutaten selber im Weg stehen, leidet sofort auch das Ganze drunter. Das heißt, das genau das ist es, Fabian, danke. Schau aufs Ganze und triff Entscheidungen, was dem Ganzen am meisten zugutekommt. Und dann kannst du alles lösen. Und dann kannst du auch wirklich alles überall einbauen. Also es dauert halt manchmal ein bisschen, aber es geht.
Das sehe ich auch so im Band-Kontext, dass man Ideen auch erstmal nicht abschlagen sollte, sondern gucken sollte, wenn die Idee geil ist, wie passt sie rein?
Ja.
Anstatt von vornherein zu sagen, nee, passt nicht, funktioniert nicht, wird nicht gemacht.
Ja, so. Stimmt. Versuch diese Idee auf drei verschiedene Arten und Weisen umzusetzen. Also das ist eine total gute Übung auch, wenn man komponiert. Und es empfiehlt sich daran auch in meiner Erfahrung, dass man, wenn man das zum ersten Mal probiert, dass man nicht sofort irgendwie einen riesen Oschi von einem Stück versucht so zu behandeln, sondern, was weiß ich, setz dich hin, schreib irgendwie 4 oder 8 Takte Musik. Einfach irgendwas, wo es auch wurscht ist, wo es um nichts geht, halt einfach, dass irgendwas da ist und versuch dann diese 8 Takte 3-mal komplett unterschiedlich zu orchestrieren. Oder 3-mal komplett unterschiedlich auf der Gitarre zu interpretieren, zum Beispiel. Weil ich meine, man hat ja immer Milliarden von Möglichkeiten. Also wenn du ein E in den Noten stehen siehst als Gitarrist, dann musst du erst mal überlegen, auf welche der 27 möglichen Arten und Weisen spiele ich dieses E? Also schon, da geht's halt schon los irgendwie. Wie interpretiere ich das jetzt? Und wenn du dieses Prinzip nimmst und wirklich auf die ganze Kreation irgendwie überträgst und sagst, okay, die Noten liegen fest, aber was kann ich denn alles machen mit diesen Noten? Das ist die Tür, die aufgestoßen werden muss in den Köpfen, weil da liegt dann halt auch der künstlerische Reichtum und die Innovation und auch die Inspiration. So, hey, ich hab jetzt hier eine Möglichkeit gesehen, die, von der ich noch gar nicht wusste, dass es die gab und vielleicht der Rest der Welt auch nicht. Und hups, schon hat man was Neues. Anstatt, dass man sagt, nee, so ist es. Ein Black Metal Riff ist immer E-Moll, F-Moll. Oder E-Moll, C-Moll gibt zwei. We play both kinds of music, country and western. und versucht da einfach das meiste draus zu machen, weil dann ist man, also dann schließt sich der Kreis und man ist wieder bei was so basic ist, dass es eigentlich fast schon banal ist, das überhaupt auszusprechen, aber es muss halt einfach was Geiles dabei rauskommen. Und suche das Geile in verschiedenen Richtungen und dann wirst du merken, irgendwie das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert, aber das funktioniert überraschend gut, machen wir es doch so. Und dann ist es wirklich egal, ob es darum geht, okay, ich muss jetzt hier A-Moll spielen in diesem Takt, welchen der 20.000 A-Molls nehme ich denn her? Nehme ich den Zombie-Akkord vom Lagerfeuer, wodurch es sofort klingt wie alles andere? Oder suche ich mir irgendwie eine Umkehrung mit irgendwie überraschenden Tönen und vielleicht noch einem H dabei und vielleicht sogar versteckt irgendwo ein Diss und ein Fiss, was man fast gar nicht hört, aber ein bisschen oder so. Also nur weil es jetzt da heißt A-Moll, ist man noch lange nicht fertig mit seiner Arbeit. Absolut, und da, das entdecke ich eben erst auch über die Jahre immer mehr, wie viel Potenzial in diesem Schritt drinsteckt, der ja eigentlich schon jenseits des Notenschreibens ist. Dann hat man seine Noten ja schon oder man hat seine Idee schon oder seinen Riff. Aber was kann ich denn alles machen mit dem Riff? Und dieses Prinzip, das ist total essentiell, nicht nur hierfür, nicht nur für irgendwie Orchestrierung, sondern echt auch einfach für die Entwicklung seines Materials. Und das, wenn ich kurz loswerden darf, das würde mich sehr freuen, weil also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie permanent und die ganze Zeit Komposition unterrichte, aber ich habe schon ein paar Schüler und viele von denen kommen auch aus Metal oder die wollten Unterricht von mir, weil sie halt eben auch das Metal-Zeug irgendwie gut finden und schreiben halt selber auch, aber können oft halt zum Beispiel keine Noten lesen oder haben keine Musiktheorie gehabt oder wissen eigentlich gar nicht so genau, irgendwie, was sie da machen. Ist ja auch kein Problem. Also ich glaube, Jeff Hanneman konnte wahrscheinlich auch keine klassische Notation lesen und trotzdem hat er die Musikgeschichte verändert und so weiter. Also es ist im Prinzip erstmal nichts verkehrt dabei, dass man völlig intuitiv arbeitet, jenseits jeglicher Theorie und so weiter. Aber was mir halt auffällt, was so gut wie niemals stattfindet bei diesen Leuten, ist, dass wenn sie mal ein Thema oder ein Riff oder eine Melodie haben, dass sie das entwickeln. Das ist wirklich auch was ich selber erst irgendwie kennengelernt habe im Kompositionsstudium, weil das ja eigentlich fast vielleicht das Wichtigste an der Klassik ist, dass wenn du jetzt eine Sinfonie von einer Stunde schreiben willst, das wird keine Symphonie, wenn du halt einfach 28.000 verschiedene Themen aneinander reißt, weil, das ist halt das Thema. Nein, du musst, also je umfangreicher das Werk wird, desto mehr musst du dich eigentlich in deinem Grundmaterial beschränken und dann aber so viel, wie es nur irgendwie geht, aus diesem Grundmaterial machen. Sprich, was ich gern hören würde halt auch, ist, dass so eine Band dann irgendwie einen Song mit einem Riff anfängt und dass das Riff irgendwie sich ein bisschen entwickelt im Song oder dass das in verschiedenen Inkarnationen zurückkommt, sodass du quasi einen roten Faden schaffst durch dein Werk.
Dass es immer der gleiche Faden ist, ne?
Genau. Ganz genau, also quasi zu erkennen, dass jetzt nur weil das Riff jetzt im Moment dieses Riff ist, dass es dadurch ein rigides, unveränderbares Teil ist, was immer ganz genauso zurückkommen muss. Manchmal ist es natürlich so, ist ja auch nichts verkehrt damit, aber der Schritt, also die Frage, die ich dann kriege, ist irgendwie, wie komme ich jetzt, also ich habe ich kann jetzt super irgendwie 3-Minuten-Nummern, Strophe, Chorus mäßig schreiben, aber wie kann ich denn jetzt ein klassisches Stück schreiben oder wie kann ich einen 20-minütigen Song schreiben? Ja, also den machst du nicht, indem du einfach 7 3-Minuten hintereinander klebst, weil das ist dann irgendwie keine, das ist keine Einheit, das sind halt dann lauter verschiedene Batzen, wo man willkürlich gesagt hat, okay, das ist der Song, so wie die ersten Opeth-Platten oder so, ich liebe sie, aber wo da jetzt die Marker sind, wo ein Song aufhört und der nächste anfängt, das ist eigentlich auch schon wieder völlig random, hätte man genauso gut irgendwo anders setzen können. Und der Kampf um die Kohärenz im Material, wenn man die Form jetzt vergrößert, wenn man sagt, okay, ich will jetzt einen Bogen spannen, der nicht eben halt so der 3-Minuten-Popsong-Bogen ist, sondern der Bogen muss über eine halbe Stunde gehen oder über 4 Stunden oder was, also das kann man ja beliebig ausdehnen. Da muss man sich dann wirklich zwingen, mehr aus seinem Material zu machen. Und das wäre also auch das, was ich wirklich allen, die sich damit befassen, am liebsten beibringen würde, diesen Groschen fallen zu lassen im Hirn. So irgendwie, ja, es ist Material, aber mit diesem Material kann man noch was anderes machen. Und es ist wirklich sehr selten, dass das in jetzt Bandmusik, dass das getan wird. Also Beispiele sind Meshuggah, die das wirklich toll machen, wo man das wirklich auch hören kann. Ich meine, es ist ja vom Material her relativ minimal, was sie machen. Und man kann immer ganz genau hören, okay, das ist jetzt das Riff und dann kommt irgendwie der B-Teil und da ist das Riff dann so ähnlich, aber nicht mehr ganz. Also die machen das wirklich sehr konsequent und auch sehr gut, finde ich. Eine andere Band, die das immer wieder mal tut, ist Voivod. Zum Beispiel deren ja, recht bekannter Song Ravenous Medicine, lege ich jedem mal ans Herzen, sich da die Strophen anzuhören, wie das Strophenriff quasi jedes Mal, wenn es zurückkommt, sich steigert. Wo es eigentlich das Gleiche ist, aber es ist transponiert, es wird schneller, der Rhythmus ändert sich ein bisschen, es wird zweistimmig und so weiter. Und das, also das, wenn wir Mettler schaffen würden, dass wir das entwickeln, dann glaube ich, könnte man eine gigantische neue Dimension, was so ein Metal-Song sein kann, öffnen und wirklich, ja, dann kann man wirklich Kathedralen bauen. Es ist nur nicht ganz einfach, klar. Also ich habe auch irgendwie...
Aber es macht sau viel Spaß.
Ja, total. Ja.
Es macht sau viel Spaß. Ja.
Total, aber ich...
Ich habe das selber mal bei einem Konzeptalbum gemacht für eine Prog-Metal-Band, die es leider nicht mehr gibt, aber da bin ich doch sehr, sehr stolz drauf. 3 Songs, die aufeinander aufbauen. Es hat so viel Spaß gemacht, Motive auszubauen, Melodien auszubauen, die in eine andere Tonart zu setzen, andere Akkorde drunter zu legen. Man erreicht damit so einfachen Mitteln so viel Neues Geiles.
Total.
Zusammenhang.
Und es wie gesagt, es schafft auch wirklich Kohärenz. Sprich, es gibt ja die Möglichkeit, noch größere Dinger zu bauen. Also ich meine, wenn du eine Kathedrale baust oder einen Flughafen-Hangar, das sind ja riesen Dinger. Die muss man dann so bauen, dass man weiß, das Teil stürzt nicht in sich zusammen, weil es halt eben strukturelle Elemente gibt, die auch ein gigantisch großes Dach irgendwie stützen können. Und in der Komposition ist das genau das Gleiche. Ich meine, du kannst ein Kartenhaus bauen, was 20 Zentimeter hoch ist, aber du kannst kein 20 Meter hohes Kartenhaus bauen. Oder na, vielleicht irgendein krasser Japaner schon oder so. Aber du weißt, was ich meine. Also Dinge, die quasi im Kleinen, wenn man beim Popsong bleibt, nicht so wichtig sind, die werden immer wichtiger, je größer halt das Ding wird, was man bauen möchte. Und ich selber wäre da nie drauf gekommen, wenn mir das nicht im Studium halt irgendwie begegnet wäre, weil das eben was ist, was man halt lernt, wenn man klassische Komposition studiert. Aber schon die klassischen Instrumentalisten, die halt ganz normal ihren Musiktheorieunterricht haben, denen ist das auch schon fremd, weil die schreiben ja nicht. Also das heißt, die würden vielleicht auch das Problem gar nicht verstehen. Und also deswegen rede ich mich leicht, weil ich hatte jahrelang Zeit, das irgendwie zu entwickeln und zu kapieren. Und es hat noch immer irgendwie Jahre gedauert. Aber ich würde sagen, das ist einer der essentiellsten Faktoren in meinem Skillset, das mir erlaubt hat, mich irgendwie weiterzuentwickeln und auch mein Material weiterzuentwickeln. Und das war ein völlig essentieller Schritt. Und ich hätte gerne, dass sich dieses Prinzip auch ein bisschen durch andere Genres irgendwie verbreitet, weil man eben so viel damit machen kann. Und das Lustige ist, dass diese Möglichkeit ist überhaupt erst entstanden, weil die Leute angefangen haben, Musik aufzuschreiben. Also sorry, ich muss schon wieder eine Klammer aufmachen, es tut mir leid, aber es ist einfach so viel, was man zu diesen Themen sagen kann, weil Die westliche Musik ist ja relativ einzigartig in der Tatsache, dass es eben Harmonien gibt, dass es Akkorde gibt, dass es Zusammenklänge gibt, weil die allermeisten anderen musikalischen Kulturen haben das nicht. Da gibt es unfassbare Rhythmik, unfassbare Melodik, fantastische Klänge, Tanz dazu und so weiter. Also das nimmt überhaupt nichts weg, dass andere Musikstile nicht irgendwie genauso erhaben und fantastisch sind. Aber bei uns gibt es halt eben Harmonie und Akkorde. Und wie das entstanden ist, ist, dass also am Anfang unserer Musikgeschichte stehen ja die gregorianischen Mönche, die quasi einstimmig Melodien gesungen haben, und da stand dann ein Mönch davor, der mit seiner Hand angegeben hat, ob sie jetzt rauf oder runter müssen für den nächsten Ton. Das wurde quasi dann irgendwann auf Papier festgelegt mit der Neumann-Schrift, und somit ist die Musiknotation entstanden. Und die Mehrstimmigkeit ist überhaupt erst entstanden, weil man die Möglichkeit hatte, dass man Abstand nimmt zum musikalischen Material, indem man es aufschreibt, indem man es auf einem Zettel vor sich liegen hat, dann quasi mit diesem Abstand hinschaut und dann sagt, ja, was würde denn jetzt eigentlich passieren, wenn ich da jetzt eine zweite Melodie drunter legen würde? Das kam aus der Notation, das kam nicht vom Musizieren. Also vielleicht ist das hier und da mal passiert, aber also die Tatsache, dass wir jetzt wirklich halt irgendwie einen A-Moll-Akkord haben, das kommt daher, weil die Leute das aufgeschrieben haben und weil sie diesen Abstand hatten, weil sie nicht da standen und das gesungen haben und gleichzeitig überlegen mussten, ja, was kann man denn jetzt dazu singen? Nein, weil man eben diese Möglichkeit hatte, das, das mit diesem Abstand zu betrachten. Und klar, wenn du nie was aufschreibst, wenn du nur intuitiv quasi deine Finger machen lässt, dann ist es sehr schwer, dahin zu kommen. Und deswegen bin ich auch ein Befürworter davon, jeder, der es ernst meint mit dem Komponieren und der Musik, eignet euch die Notenschrift an, sodass ihr verstehen könnt, was da passiert, weil dann erst seht ihr, was da alles damit gemacht werden kann.
Ja, super. Das ist doch mal ein super Abschluss. Auch direkt ein Rat den Leuten gegeben, die sich mehr mit Komposition auseinandersetzen zu wollen, auch mal mehr mit Themen zu arbeiten, gucken, wie man daraus, ich sag mal, auch neue Themen variieren kann. Was ich auch immer nur sehr herzlich empfehlen kann, ist, sich zum Beispiel die Dyson-Vier-Sage anzuhören von der ersten Alkaloid-Platte. Da passiert das nämlich hier und da ein bisschen, dass der Refrain mal woanders auftaucht. Das ist auch immer sehr schön zu hören, finde ich, als Zuhörer, wenn man dann mitbekommt, oh, die Melodie kenne ich doch, die hat er doch von sich selber geklaut.
Naja, man gibt dem Ganzen halt auch Tiefe irgendwie, weil man merkt, okay, das war jetzt nicht einfach irgendein Riff, sondern das ist jetzt irgendwie ein wichtiges Ding da, also irgendwie Motivik und so weiter. Auch das kann man super lernen von Klassikmeistern.
Genau. Was gibt's denn von dir jetzt auch noch Neuem, was so dieses Jahr uns erwarten wird? Wo man dich vielleicht nochmal sehen kann, vielleicht sogar live hören kann, wenn man in der Nähe von Amsterdam wohnt?
Ja, wer weiß. Also, wo ich jetzt gerade dran sitze, das sind verschiedene Sachen. Ich habe einen Auftrag für ein Geigenstück und also Geige Solo, was ich schon ganz lange schreiben will. Und zwar habe ich gerade versucht, die Musik von Erich Zann zu schreiben. Das ist eine Kurzgeschichte von Lovecraft, wo es um einen Geiger geht, der irgendwie die Hölle beschwört mit seiner Geigenmusik. Und das habe ich gerade versucht zu schreiben. Das wird jetzt dann produziert und wir machen auch einen kurzen Film dazu. Das war eben eins der wenigen Projekte, die jetzt irgendwie noch stattfinden konnten, weil es eben Corona-proof ist, weil es um quasi ein Video geht und nicht unbedingt von Konzerten abhängig ist. Da freue ich mich sehr. Ich bin ansonsten gerade halt wild dabei, Texte und Vocals sowohl für die neue Alkaloid-Platte zu schreiben, weil wir mit den Gitarren jetzt einigermaßen durch sind. Das ist natürlich auch ein Riesenbatzen, auf den ich mich seit Jahren freue, dass diese Arbeit zu machen. Also das ist wirklich eine klasse Sache, weil es so viel Spaß macht. Und ich mache aber auch Gesang und Texte für das neue Soloalbum von Fountainhead, vom Tom Geldschläger.
Ach, vom Tom.
Ja. Und der arbeitet auch an einem Werk, wo du dich erstmal hinsetzen musst, wenn du es hörst, weil also das wird echt auch ein ganz schöner Batzen. Also er geht sehr weit in seinem schöpferischen, also das wird wirklich ein fantastisches Album, egal wann es fertig wird. Aber gut, also das...
Ich habe schon mal reinhören können.
Ach wirklich?
Ich war vor 2 Jahren bei Ihnen in Berlin, weil ich für meine Doku auf YouTube, so Shred ABC, da habe ich auch den Christian ja kennengelernt, habe ich ein Interview mit ihm gemacht und hat er mir das mal ein bisschen gezeigt. Mhm. Auch natürlich, wo das herkam und so, aus seiner Geschichte davor. Und ja, das wird cool auf alle Fälle.
Ja,
das ist ein sehr kreativer, sehr, sehr cooler Kopf.
Ja, ein Mensch ganz nach meinem Geschmack. Und darüber hinaus werden gerade auch noch andere Aufträge verhandelt. Also ich werde ein Location-Projekt für das Black Pencil Ensemble schreiben. Das ist ein Ensemble in Holland, dessen Besetzung ist, und jetzt halte ich fest, Blockflöten, Panflöte, Akkordeon, Bratsche und Schlagwerk. Wenn du das erste Mal hörst, denkst du dir, what the fuck? Was soll das denn werden? Aber die Leute sind so geil und gleichzeitig solche Übermeister auf ihren Instrumenten und haben sich so der Kreativität verschrieben, dass es wirklich ein Hochgenuss ist, mit denen zu arbeiten. Und kreativer Mut, also diese Eier musst du erstmal in der Hose haben, dass du sagst, okay, wir nehmen jetzt diese 5 Instrumente, die ja oft wirklich sehr stiefmütterlich behandelt werden, und das wird jetzt das Ensemble, dafür gibt es überhaupt nichts in der Literatur. Aber lass uns doch, außer dass wir irgendwelche Mittelaltermusik arrangieren für uns selber, lass uns doch vor allem den Leuten von heute Gelegenheit geben, sich dafür was auszudenken. Und das ist fantastisch, was sie machen. Also eine große Ehre, ein großes Vergnügen, für die ein neues Stück zu schreiben. Ich werde auch ein neues Stück schreiben für Jörgen von Reyen, der von vielen als der beste Posaunist der Welt bezeichnet wird und den man auf der ganzen Welt kennt. Da hatte ich auch das Glück, dass wir zusammen auf der Schule waren und dass ich schon seit über 15 Jahren immer wieder für ihn schreibe. Und der hat mich eben für ein neues Projekt auch, also ein neues Stück, auch mit einem Film dazu engagiert. Und gerade kommt auch ein Auftrag rein als Arrangeur für die Rotterdamer Philharmoniker, für ein neues Projekt mit einem Spoken Word Artisten, oder ja, Artisten sagt man nicht so, also mit einem Spoken Word Künstler aus Rotterdam, der aus der Hip-Hop-Ecke kommt, der auch sein eigenes Produktionshaus hat, seine eigene Crew hat, und irgendwie hat das Orchester den Wunsch geäußert, also die haben schon mal zusammengearbeitet, und da kommt irgendwie jetzt für nächstes Jahr ein großes abendfüllendes Projekt, was super fett aufgezogen wird, das soll da entstehen, und da haben die mich halt als den Brückenbauer und Arrangeur und Übersetzer zwischen den Welten dazwischen geschaltet. Das heißt, da bin ich gerade dabei, dass ich mich in ein Genre irgendwie einarbeiten muss, was ich bisher wirklich mit Zähnen und Klauen abgewehrt habe, nämlich den Hip-Hop. Und es ist aber natürlich saugeil, weil das halt unter dem Schirm der Rotterdamer Philharmoniker passiert. Das heißt, du weißt, da muss was Neues entstehen. Da ist auf keiner Seite bisher noch irgendwie so die Marschrichtung klar. Und das ist unglaublich spannend und es ist halt auch cool, irgendwie neue Leute kennenzulernen. Und ich mag diese Herausforderung, egal was du mir auf den Tisch legst, zu schauen, okay, was geht da? Wo kann man sich finden? Was haben wir gemeinsam? Und das wird da wirklich eine sehr spannende Suche, weil es ja im Prinzip, würde ich erstmal sagen, ja, wir haben überhaupt nichts gemeinsam. Aber das dann eben doch zu entdecken, egal ob es jetzt musikalisch ist oder auf einer persönlichen Ebene oder was jetzt irgendwie die Texte, die dafür geschrieben werden, betrifft, das wird total spannend, und das wird mir eventuell auch meinen Herbst retten, nachdem ja 1000 Tourpläne auf dem Tisch liegen, aber halt irgendwie der Großteil dann doch wieder nicht stattfinden wird. Also ich werde schon auch auf Bühnen stehen. Mit Dark Fortress werden wir zumindest ein paar Festivals spielen, die eben noch nicht abgesagt oder wieder verschoben wurden. Und hoffentlich werden wir mit den Griechen, mit Yacht Iria, dann auch tatsächlich mal miteinander auf der Bühne stehen, weil das war halt bisher auch ein Drama. Das hätte im Dezember losgehen sollen, und das ist halt bisher, konnte es halt nicht stattfinden, also nicht anständig. Und somit wird man sehen, was dieses Jahr bringt, aber was auf alle Fälle stattfinden wird, ist eben die Premiere von dem Erich Zahn-Film, und dass die beiden Platten von Alkaloid und vom Fountainhead, dass die fertig werden. Und was dann ansonsten noch dazu kommt, das wird man sehen, aber ich klammere mich im Moment halt wirklich vor allem fest, dass ich da irgendwie bei 2 saugeilen Platten, die ich lieben werde, substanziell mit dabei bin und mir die mit ausdenken darf und so weiter. Also das macht mir gerade wirklich Spaß, auch in diesen völlig absurden geisteskranken Zeiten, wo man eigentlich an vielen Tagen damit kämpft, überhaupt Motivation zu finden, irgendwas zu machen, außer depressiv zu werden, ob dessen, was da um einen rum passiert. Also das heißt, da danke ich auch den Leuten, die irgendwie meine Musik haben wollen, weil ansonsten würde ich jetzt irgendwie, glaube ich, ein bisschen den Verstand verlieren. Also auch da beweist die Musik wieder ihre alchemische und therapeutische Wirkung und da bin ich sehr glücklich drüber.
Schön. Ja, und wir sind glücklich, dass wir dich hier wieder in der Show gehabt hatten. Gerne bald mal wieder.
Total.
Mal wieder gern gesehen sehr als gerne, Gast. Ja. Aber nein, dann wünsche ich soweit unseren Zuhörern da draußen einen noch angenehmen Tag. Danke fürs Zuhören, danke fürs Supporten. Gebt uns doch gerne eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes oder auf Spotify. Und wenn ihr euch weiterbilden wollt im Bereich Gitarre, empfehlen wir natürlich auch immer, sich die Kurse von mir und Fabian mal anzugucken. Findet ihr genaueres in unseren Social-Media-Plattformen. Und dann würde ich sagen, herzlichen Dank an unseren Gast, an den Fabian fürs Co-Moderieren. Einen wunderschönen Tag noch und viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Bye-bye. Tschüss.